ARD Sounds.
Wir sind Anfang August im Norden von Cherson und auf diesem Video ist Juri zu sehen, ein Gemüsehändler, der eigentlich nur mit seiner Frau ein bisschen Gemüse verkaufen wollte, bis er dann überrascht wird. Man sieht auf diesem Video, wie er um seinen Wagen und seinen kleinen Gemüsestand herumrennt, weil er von einer russischen Drohne angegriffen wird. Seine Frau läuft weg und auch er versucht, vor dieser Drohne zu fliehen. Die Drohne verfolgt ihn. Er versucht immer wieder, Schutz zu suchen. Die Drohne verfolgt ihn weiter. Man hört auf dem Video dieses laute Surren der Drohne. Und dann hat er ein bisschen Knoblauch in der Hand und zeigt der Drohne: Ich habe nur Knoblauch in der Hand. Ich bin kein Soldat. Und dann stürzt sich diese Drohne auf ihn, explodiert. Und wie durch ein Wunder überlebt Juri das. Er gibt nachher Interviews. Das Video wird von vielen Medien verbreitet. Und es zeigt etwas, was in Cherson Alltag ist. Kein Einzelfall, sondern systematische Angriffe russischer Soldaten auf die ukrainische Zivilbevölkerung.
Es gibt einen krassen Begriff für das, was die Menschen in Cherson erleben und für das, was Rebecca erzählt. Human Safari, Menschenjagd. Kleine russische Drohnen fliegen über die Stadt und zielen auf Zivilisten. Rebecca Barth, die ihr gerade eben schon gehört habt, ist ARD-Korrespondentin in der Ukraine. Und sie ist nach Cherson gereist und erzählt uns von ihren Eindrücken und von den Menschen, die mit jedem Weg in den Supermarkt ihr Leben riskieren.
Die Ukrainer verstehen, Russland möchte uns vertreiben. Sie möchten uns vernichten als Volk, als Kultur, unsere Sprache. Wenn du jeden Tag 2 Leute tötest mit einer Drohne und es kriegt irgendwie keiner mit, dann machst du es halt langsam. Das heißt, es geht nicht nur um die Kontrolle von irgendeinem Ort. Es geht um viel, viel mehr.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Mittwoch, der 2. September. Du hast dich vor kurzem im August auf den Weg gemacht, von Kiew nach Cherson. Cherson liegt ja so 550 Kilometer südlich von Kiew. Was waren deine ersten Eindrücke in der Stadt?
Cherson ist komplett mit Netzen überdeckt. Das sind in der Regel Fischernetze, die links und rechts und dann über die Straße wie so ein Tunnel gebaut werden. So ein bisschen von der Größe her wie so ein Maschendrahtzaun, vielleicht sogar ein bisschen größer. Das reicht, dass sich die Drohnen darin verheddern. Aber sie bieten keinen 100%igen Schutz, weil diese Netze haben Löcher. Da, wo eine Bushaltestelle ist, da, wo ein Fußgängerüberweg ist. Und ein geübter Pilot findet diese Löcher, kann drunter herfliegen und dann ist er in dem Tunnel. Und wenn du und die Drohne in dem Tunnel bist, bist du mit der Drohne in dem Tunnel gefangen. Es leben noch etwa 60.000 Menschen dort, davon etwa 5.000 Kinder. Dort fahren auch noch Autos, was eine ganz große Gefahr ist. Denn alles, was sich bewegt, ist ein potenzielles Ziel. Vor allem Autos, vor allem Kleinbusse. Die müssen ja irgendwo hin. Die müssen sich irgendwie bewegen. Die müssen zum Supermarkt, die müssen zur Apotheke, die müssen auf die Arbeit. Die können nicht den ganzen Tag im Keller sitzen. Dort hat ein kleines Café noch geöffnet. Da sitzen dann auch Menschen davor, ganz normal. Es wirkt total friedlich in manchen Momenten. Und dann haben wir auch mitbekommen, was es bedeutet, in Cherson zu leben. Man hört plötzlich Schüsse. Und das bedeutet, dass die Soldaten, die überall noch in der Stadt sind, versuchen, gerade angreifende Drohnen abzuschießen. Oder sie anders abzuwehren, beispielsweise mit Störsendern. Die Leute fangen an zu rennen, versuchen Deckung zu suchen und dann gibt es eine laute Explosion. Und dann geht das Leben wieder ganz normal weiter.
Ist das getroffen?
Ich habe dann eine Frau gesehen, die kam mit einem Eimer voll Wasser, hat sie auf diese noch lodernde Drohne gekippt und ist weitergelaufen. Als sei es das Normalste der Welt.
Du bist ja jetzt schon seit 2022 Korrespondentin in der Ukraine und erlebst den russischen Angriffskrieg von Beginn an und berichtest sehr eindrücklich darüber. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Folge, die wir zusammen vor etwa einem Jahr gemacht haben, zu Drohnen über Kiew und wie du von diesem sehr präsenten Surren dieser großen Drohnen berichtet hast. Und du hast ja auch schon selbst Erfahrung mit Drohnen machen müssen. Was ist in Cherson anders? Was ist da so speziell?
Das Besondere an Cherson ist, dass es von der russischen Armee als ein Trainingsplatz genutzt wird. Die Stadt wird getrennt zu den besetzten Gebieten nur durch den Fluss Dnipro. Der ist da etwa 800 Meter breit. Das heißt, die Drohnenpiloten sitzen auf der anderen Seite in Sicherheit.
Also direkt gegenüber eigentlich?
Direkt gegenüber auf der anderen Uferseite und werden offenbar ausgebildet. Das merkt man an der Art, wie sie fliegen. Teilweise fliegen sie in Ziele, die schon getroffen sind. Aber sie haben eben dort die Situation, dass sie eine normale zivile Stadt mit Einwohnern, die sich ganz normal bewegen, wie es jeder tut, nutzen können, um da eben das Fliegen und das Manövrieren und sich in das Ziel stürzen zu üben. Wir haben es bei dieser Art der Jagd und des Einsatzes mit kleinen Drohnen zu tun, mit FPV-Drohnen. Also FPV bedeutet First Person View. Die kann man in Deutschland im Supermarkt kaufen. Die nutzt man normalerweise, um Luftaufnahmen zu machen für Filme oder auch hobbymäßig werden die in Deutschland verwendet. Und hier in der Ukraine werden sie eben ausgestattet mit Sprengsätzen, mit Granaten. Sie sind sehr, sehr schnell. Sie haben so ein hohes Surren. Sie sind sehr manövrierfähig. Das heißt, der Drohnenpilot sitzt in seinem Versteck und hat so eine Brille auf und kann darüber sehen, wo die Drohne langfliegt. Und dann hast du wie so einen Joystick. Es sieht wirklich aus so ein bisschen wie ein Gamer.
Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen wie so ein ganz brutales Computerspiel.
Ja, so ein bisschen ist es auch so. Nur halt echt. Mit echten Menschen. Und ein guter Pilot kann in Häuser reinfliegen, in Fenster reinfliegen. Wirklich Leute, die weglaufen, die Haken schlagen, verfolgen. Die haben ein unglaublich klares Bild in Farbe. Das heißt, der Soldat auf der anderen Uferseite sieht die Menschen, die er verfolgt. Er sieht, das sind Menschen auf ihrem Fahrrad, das sind Kinder, das ist ein Bus. Das ist ein Gemüsehändler wie Juri, der ihnen noch den Knoblauch zeigt. Also wir haben ganz viele solcher Momente und Aufnahmen auch, die das zeigen, in der Ukraine mittlerweile, wo Menschen Drohnen anflehen, sie nicht zu töten, weil die genau wissen, auf der anderen Seite sitzt ein Mensch, der steuert diese Drohne. Die fliegt nicht einfach KI-programmiert irgendwo lang, sondern da sitzt auf der anderen Seite jemand.
Und die drücken dann aber trotzdem ab?
Die drücken trotzdem ab.
Wie war das für dich dort? Hattest du Angst?
Ich habe mich relativ sicher gefühlt, zum einen, weil ich sehr gut vorbereitet in diese Stadt gefahren bin. Mit ganz langer Planung vorher. Ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten in der Stadt. Und vor allem war ich mit Menschen unterwegs, die diese Stadt sehr gut kennen. Und die wissen, wie man sich verhalten muss. Und wir haben es vermieden, lange Strecken durch diese Stadt zu fahren. Wir hatten einen gepanzerten Wagen. Wir haben Drohnendetektoren dabei. Wir haben elektronische Störsender dabei. Wir hatten sogar eine spezielle Netzpistole dabei. Das ist häufig dann das Letzte, was dir hilft, wenn überhaupt. Diese Netzpistolen können Drohnen auf eine Weite von 20 bis 30 Metern abschießen, wenn man sie denn trifft. Dann wird so ein Netz geöffnet, so ein bisschen wie beim Angeln.
Wie so ein Kescher.
Wie so ein Kescher, genau. Ist natürlich immer noch die Gefahr, dass wenn du sie dann tatsächlich getroffen hast, dann stürzt sie ab, dann explodiert sie immer noch. Das heißt, du musst dich sofort auf den Boden werfen, um von den Splittern von der Sprengladung, die dann losgeht, nicht getroffen zu werden. Das ist in manchen Fällen das, was dir das Leben retten kann, aber es ist keine Versicherung. Alle Menschen haben mir erzählt, sie bewegen sich durch ihre eigene Stadt nur noch huschend. Also sie huschen von Baum zu Baum, von Gebäude zu Gebäude. Sie überlegen sich ganz akribisch vorher, okay, wo muss ich wirklich jetzt hin und wie komme ich da hin, um den alltäglichen Gang zum Supermarkt, zur Apotheke, auf die Arbeit zu überleben. Viele sagen, im besten Fall bist du zu Fuß unterwegs, dann bist du einfach weniger leicht zu entdecken. Aber viele können das eben auch nicht, sie müssen einen Bus nehmen.
Das, was du aus Cherson schilderst, das klingt ja jetzt nicht so, als hätten diese Drohnen dort größere Ziele im Visier, sondern es klingt so, als würde hier bewusst Jagd auf Zivilisten gemacht werden, was ja auch ein Kriegsverbrechen ist. Welche Erkenntnisse gibt es dazu, dass Russland das hier ganz bewusst tut?
Die UN und viele Menschenrechtsorganisationen gehen eindeutig davon aus, dass das systematisch, gezielt und bewusst gemacht wird, um Terror zu verbreiten. Es ist eine systematische Terrorkampagne gegen die Bewohner von Cherson. Tatsächlich waren es die ukrainischen Truppen, die angefangen haben, mit FPVs zu experimentieren vor einigen Jahren. Beide Seiten, beide Truppen benutzen diese Drohnen und sie benutzen sie in der gleichen Art und Weise. Also das Stellungen damit angegriffen werden, dass Autos damit angegriffen werden, schwere Technik oder eben einzelne Soldaten. Nur kennen wir es eben von ukrainischer Seite nicht, dass gezielt Menschenjagd betrieben wird auf Zivilisten. Die Drohnen haben nur eine gewisse Batterieleistung.
Їм байдуже. Якщо в них буде саджатись батарея, вони ж не повернуть його на лівий берег. І вони сафарі на людей.
Wenn die Batterie zu Ende geht und sie noch nichts Hochwertiges in Anführungsstrichen gefunden haben, dann haben mir die Menschen erzählt, nehmen sie was auch immer oder wer auch immer gerade in der Nähe ist, um die Drohne nicht zu verschwenden. Viele gehen auch davon aus, dass es um Rache geht. Was die russischen Soldaten machen, ist, sie laden diese Videos von ihren Jagden hoch in Telegram-Kanälen. Sie unterlegen das dann häufig mit irgendwie einer coolen Musik und feiern sich dafür. Also sie verstecken das nicht. Wo dann geschrieben wird, verlass diese Stadt am besten bis zum Winter, weil dann haben die Bäume keine Blätter mehr. Man sieht es häufig dann auch, wenn eine Drohne beispielsweise ein Auto im Visier hat und die Insassen haben einen Drohnendetektor, dann kriegt der, wenn die Drohne nah genug ist, auf diesem Detektor seinen Bildschirm, das Bild von der Drohne rein. Und wenn du da dein Auto entdeckst, dann ist die Regel anhalten, alle raus und in verschiedene Richtungen. Weil dann hat die Drohne mehrere Ziele und sie entscheidet sich nur für eins. Das ist eine wahnsinnig zynische Rechnung natürlich, aber so funktioniert es und so versuchen die Menschen eben ihren Umgang damit zu finden, wobei die furchtbar erschöpft und traumatisiert auf mich gewirkt haben.
Du hast ja gesagt, dass es trotzdem eben noch eine gewisse Lebendigkeit in Cherson gibt, ja, obwohl jeder Mensch da offenbar zu einem Ziel wird von dieser Menschenjagd. Warum bleiben die Menschen, die da noch sind?
Ich würde sagen, es gibt so zwei Kategorien von Menschen. Das eine sind alte Menschen. Die haben einfach keine andere Möglichkeit. Die haben kein Geld. Die wissen nicht, wo sie hin sollen. Die können es sich nicht leisten, nochmal neu anzufangen. Oder sie haben familiäre Verpflichtungen. Beispielsweise, sie müssen sich um einen älteren Angehörigen kümmern. Und dann gibt es Leute, die versuchen gezielt, diese Stadt lebendig zu halten. Das sind Leute, die arbeiten in der Administration. Das sind Leute, die arbeiten im Krankenhaus, bei der Polizei, in diesen ganzen Diensten, auch im Supermarkt, damit die anderen Menschen versorgt werden, weiter versorgt werden.
Was wollt ihr persönlich machen, um mehr oder weniger sicher hier zu leben?
ходити.
Ніхто не застрахований.
Ігор ist einer von den Ehrenamtlern, von den freiwilligen Helfern, die nach wie vor dort ausharren. Er hat eine Organisation Silni Bovilni gegründet, das heißt übersetzt stark, weil frei. Die evakuieren nicht nur Leute, sondern die haben in einem Keller, ich würde das Gemeindezentrum nennen, verrammelt hinter Pressspanplatten, hinter Sandsäcken, mehrere Räume eingerichtet, wo sich die Menschen in Cherson noch treffen können. Du hast kein Sonnenlicht, es ist stickig da unten, es ist Neonlicht, es ist nicht schön, aber halbwegs sicher. Da ist ein Fitnessraum drin, da ist so eine kleine Turnhalle für Kinder drin. Da soll demnächst ein Friseursalon entstehen. Da ist auch ein Raum, wo ich mehrere Frauen getroffen habe, die zu dem Zeitpunkt dort gebastelt haben. Olena habe ich dort getroffen, sie gehört zu Silni Bovilni. Sie macht verschiedene Aufklärungskurse, Minensicherheit, Erste Hilfe. Weil jeder in Cherson in die Lage kommen kann, auch jemandem anderen Erste Hilfe zu leisten zu müssen. Erste Hilfe nicht, wie wir es in Deutschland kennen, sondern massive Blutungen stoppen. Wenn du kurz davor bist zu verbluten, wie kann man das stoppen? Aber sie geben auch Aufklärung zu häuslicher Gewalt mittlerweile, denn sie sagte mir, in der Situation, in der die Menschen leben aktuell, brennt man psychisch aus. Und das führt eben dazu, dass vor allem Männer aggressiv werden zu Hause und beginnen, ihre Frauen und Kinder zu schlagen. Da habe ich Nina getroffen, die mir erklärt hat, es gibt einfach keine Schutzmöglichkeiten in Cherson, wenn sie auf dem Weg ist zu diesem Gemeindezentrum oder sonst wohin. Sie sagte, ich gehe raus, ich bekreuzige mich, ich bete und dann geht's los. Und sie sagte eben auch, also wenn jetzt alle gehen, wenn die Freiwilligen gehen, die Ehrenamtlichen, die Mediziner, die Lehrer, wer bleibt dann noch? Dann hat Russland eben auch das erreicht, ne, dass es die Stadt entvölkert hat sozusagen, die Menschen vertrieben hat. Und alle Menschen, die ich getroffen habe an diesem Tag, haben die russische Besatzung 2022 erlebt. Ein furchtbar traumatisierendes Erlebnis für die Einwohner von Cherson. Und bei einigen ist auch der Grund, dass sie sagen, wir bleiben bewusst, um den Russen nicht diese Stadt zu überlassen.
Zwischen März und November war Cherson besetzt, bis die Ukraine die Stadt zurückerobern konnte. Was haben dir die Leute erzählt, was diese Zeit der Besatzung mit ihnen gemacht hat?
Ja, da habe ich vor allem mit Ihor drüber sprechen können. Er ist bis heute, so habe ich ihn zumindest wahrgenommen, massiv traumatisiert von dieser Besatzung. Denn Russland hat, die russischen Soldaten haben in dieser Zeit massive Kriegsverbrechen an der Bevölkerung begangen. Und er sagte, dass viele Menschen damals in Kellern verschwunden sind. Er und sein Team haben versucht, viele Menschen, die als vermisst galten, zu suchen. Und einige haben sie auch gefunden, aber viele haben sie nur tot gefunden. Viele sind zu Tode gefoltert worden in den Kellern oder hingerichtet worden. Viele haben berichtet, dass sie vergewaltigt worden sind. Häufig mit Gegenständen vergewaltigt und misshandelt. Viele, so sagte er, hätten in dieser Zeit ihre Psyche verloren, sie seien psychisch krank geworden, seien alkoholkrank, weil sie das einfach mental nicht verkraftet haben. Und das merke man dieser Stadt eben bis heute an. Das heißt, obwohl Russland nicht in der Lage ist, zum aktuellen Zeitpunkt überzusetzen über den Fluss und die Stadt physisch noch einmal zu erobern, ist bei einigen Menschen die Erklärung, warum machen die das mit uns? Eben, die wollen uns aus unserer Stadt vertreiben. Sie terrorisieren systematisch die Menschen, um sie zu vertreiben. Und einige sagen, dagegen leisten wir auch bewusst Widerstand.
Also die Menschen, die noch in Cherson sind, die mussten zuerst die Besatzung erleben und überleben und jetzt diese gezielte Menschenjagd mit Drohnen. Das ist wirklich kaum vorstellbar. Wie kommen die überhaupt durch den Tag?
Auf mich wirkt es wie eine traumatisierte Stadt. Und ich bin viel in den Frontregionen unterwegs und es ist nirgendwo einfach. Aber das fand ich schon noch einmal sehr beeindruckend im negativen Sinne. Die Menschen sind so müde von dieser ständigen Gewalt, aber man gewöhnt sich daran. Das hat auch Victoria zu mir gesagt, die jetzt flieht. Sie meinte, das Schlimmste an der ganzen Situation ist, dass du merkst, du kannst dich an alles gewöhnen.
Das ist страшно. Das ist das Schlimmste, dass du das
merkst. Und das macht ihr fast noch mehr Angst, dass sie das bei sich bemerkt hat, als der alltägliche Schrecken und dass die Menschen mit Drohnen gejagt werden.
Die gezielten Drohnenangriffe auf ZivilistInnen, die sind, wie du ja eben schon gesagt hast, der UN bekannt. Und der UN-Bericht dazu, der ist bereits von 2025. Hat die Dokumentation, das Öffentlichmachen dieser Kriegsverbrechen, irgendwas für die Menschen vor Ort verändert?
Die meisten Menschen in der Ukraine gehen davon aus, dass Russland das tut, weil es kann. Das heißt, sie begehen massive Kriegsverbrechen, auch in anderen Bereichen. In diesem Fall ein besonders perfides, wie ich finde. Und das seit 2024, also seit fast 2 Jahren, wird das dokumentiert. Und das Einzige, was bisher passiert ist, ist, dass diese Menschenjagd immer massiver wird. Es gibt Vorfälle im Norden, es gibt vermehrt Vorfälle in der Ostukraine. Also an der gesamten Frontlinie ist zu bemerken, dass diese Art des Terrors gegen die Zivilbevölkerung sich immer weiter ausbreitet. Und Cherson ist der Fall, wo es am systematischsten ist, am massivsten und wo wir eben diesen Aspekt der Übung, des Trainierens dabei haben. Ich habe beispielsweise mit Zarina Zabriski gesprochen. Das ist eine Journalistin, die in Cherson lebt.
I can tell you that I hear drone flying by my window about every 2 minutes. Sometimes there's several of them flying by.
Und sie lebt in einem sehr gefährlichen Viertel und sie sagt, ich höre die Drohnen alle paar Minuten bei mir zu Hause vor dem Fenster fliegen.
The truth is that nobody knows exactly how many. Maybe 2 attacks a day, then 5, then more. Then I got to speak to the victims, to survivors, and the drones were following people. I could see that.
Es gibt keine konkreten Zahlen, wie viele Drohnen dort eingesetzt werden, weil man sie nicht alle erfassen kann. Weil nicht alle ihre Ziele treffen, weil manche hängen bleiben, sich in Bäumen verfangen, in Netzen verfangen, elektronisch abgewehrt werden und dann auch ihren Kurs verlieren.
By now, the numbers are staggering.
Es gibt Zahlen von der UN, allerdings sind die schon fast ein Jahr alt. Die haben damals die ersten 10 Monate dieser Menschenjagd recherchiert und dokumentiert, und in den ersten 10 Monaten kommen sie auf etwa 200 zivile Tote und 2000 Verletzte. Aber gleichzeitig sehen wir, dass immer mehr Drohnen eingesetzt werden, die eine immer höhere Reichweite haben. Also das Phänomen nimmt zu und wird immer stärker. Deswegen würde ich sagen, dass diese Zahlen seitdem sicherlich gestiegen sind. Zarina hat mir auch erzählt, sie hatte ganz große Probleme, das zu veröffentlichen, weil die allermeisten Menschen ihr nicht geglaubt haben. Sie ist diejenige, die die Story, diese Recherche das erste Mal veröffentlicht hat.
I was the only foreign journalist in Cherson and I couldn't believe my eyes or ears myself.
Sie sagt, am Anfang habe ich es selber nicht geglaubt. Du kannst dir das ja gar nicht vorstellen, dass jemand auf der anderen Seite sitzt und gezielt bewusst Menschen mit einer Drohne jagt. Das ist so pervers, das ist so psycho, dass jeder normale Mensch am Anfang erstmal, wenn man ihm das erzählt, sagt, das kann nicht sein. Das ergibt ja gar keinen Sinn, warum sollte man das tun?
And so it wasn't that easy to break the story because most editors, being not psychopaths and normal people, wouldn't believe that a human being can hunt another human being.
Bis sie dann genügend Beweise hatte, um zu sagen, das stimmt wirklich, was die Menschen erzählen? und sich selber von Drohnen verfolgt worden. Dann hatte sie genügend Belege, dass auch Redakteure von Zeitungen das veröffentlicht haben.
It's still not known as much as it should be, but here we are.
Irgendwann sind die ukrainischen Behörden auch damit an die Öffentlichkeit gegangen und mittlerweile sind es eben unabhängige Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch oder die UN, die ebenfalls noch einmal unabhängig recherchiert haben, die alle das Gleiche belegen. Also die alle zu dem Schluss kommen, das ist systematisch, es ist gezielt, es ist eine Menschenjagd und höchstwahrscheinlich machen sie das zum einen, um die Menschen zu vertreiben und sie zu terrorisieren und zum anderen, um zu üben.
Und das ist ja auch nicht der einzige Fall, in dem wir von Kriegsverbrechen durch Russland sprechen. Und die Angriffe hören nicht auf. Wer kann Cherson denn eigentlich überhaupt noch helfen und wie?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Menschen hoffen vor allem erstmal Aufmerksamkeit, weil es ist nicht so bekannt, wie es bekannt sein sollte. Dann hofft man, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, dass rechtlich dagegen vorgegangen wird, dass die Straflosigkeit aufhört, dass die auch Kommandeure das Gefühl bekommen, wenn wir das so weiterlaufen lassen, beziehungsweise es organisieren, dass die Einheiten aus Russland nach Cherson gebracht werden, um da an Menschen zu üben, dann werden wir irgendwann dafür zur Rechenschaft gezogen. Technologische Weiterentwicklung, was Schutzmaßnahmen angeht. Aber letztendlich hört das nur auf, wenn der Krieg aufhört und wenn Russland zurückgedrängt wird und diesen Krieg verliert, beziehungsweise in die Situation kommt, dass es ihn nicht weiterführen möchte. Das heißt, Russland muss geschwächt werden. Und da kann man relativ wenig tun, außer weiter kämpfen. Und das bedeutet der Ukraine, wenn wir jetzt uns den Westen anschauen, weitreichende Waffen zu schicken, um Russland in Russland zu treffen. Denn das Einzige aus Sicht vieler Experten, was Wirkung hat, ist, Russland den wirtschaftlichen Boden für seinen Angriffskrieg zu nehmen. Die Menschen in Russland müssen diesen Krieg spüren und von ihm negativ beeinflusst werden. Wir sehen das in einigen Ansätzen jetzt schon, beispielsweise Spritknappheit in Russland, die Angriffe der Ukraine auf Lagerhallen und so weiter und so fort. Aber das sind alles Nadelstiche zum aktuellen Zeitpunkt. Die Ukraine ist kleiner, sie hat weniger Ressourcen, sie hat weniger Geld und sie wird immer kleiner und mit weniger Ressourcen bleiben. Das lässt sich so nicht auflösen. Das heißt, das Einzige, was wirklich helfen würde, wäre ein gemeinsames, massives und wirtschaftliches, im Endeffekt auch militärisches Vorgehen dagegen.
Auch wenn Cherson wieder ukrainisch ist, entsteht bei mir fast der Eindruck, dass das eine verlorene Stadt ist.
Weißt du, ich habe mir das, um ehrlich zu sein, die ganzen Jahre auch gedacht. Viele Menschen haben keine andere Möglichkeit. Es gibt in der Ukraine kein großes Sozialsystem, was die Leute auffängt und dann sagt, ah, okay, du kommst aus Cherson, hier hast du eine neue Wohnung in Kiew. Sie können sich das einfach nicht leisten. Die Menschen sind arm. Wo sollen die hin? Ich habe da Menschen getroffen, die sagen, ich habe es im Ausland versucht, aber ich kann nicht. Ich verstehe die Sprache nicht. Ich bin alt. Du fängst mit 80 nicht nochmal neu an. Und auch mit 50 ist es schwer, nochmal neu anzufangen. Und ich glaube, jeder, der vielleicht ins Ausland mal gegangen ist oder vielleicht eine Migrationsgeschichte hat, weiß, wie schwer das ist, auch wenn du jung bist und wenn du gut ausgebildet bist. Aber wenn du das alles nicht hast, dann ist das unglaublich schwer. Und ich kann auch das Argument verstehen von denjenigen, die sagen, wir haben hier die Besatzung überlebt. Wir lassen uns von euch hier nicht vertreiben. Und deswegen sagen sie halt, das ist aber meine Heimat und ich bleibe hier. Aber letztendlich kommt dann eben doch bei vielen der Punkt, wo sie sagen, jetzt halte ich das nicht mehr aus, jetzt wird es zu gefährlich und jetzt gehe ich, wenn sie denn die Möglichkeit haben. Die Freiwilligen, die ich dort getroffen habe, haben die ganze Zeit Anrufe bekommen von Menschen, die fliehen möchten. Es ist jetzt nicht, als würde da heroisch Widerstand geleistet, sondern es ist eine Mischung aus familiären und finanziellen Zwängen, häufig auch gepaart mit Angst. Man muss seine Komfortzone verlassen, wenn man seine Heimat verlässt, auch wenn dir die Bomben um die Ohren fliegen. Das hört sich sehr wirr an für Leute, die keinen Krieg erlebt haben. Aber wir als Menschen hängen doch sehr an dem, was wir kennen, an dem, was uns vertraut ist, weil wir uns da in der Regel sicherer fühlen. Wir flüchten uns in unsere Häuser, ja, auch vor einer Bombe. obwohl die natürlich nicht stand, also das Haus halt nicht stand, wenn es jetzt direkt getroffen wird. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch eine sehr menschliche Reaktion, sich in dem, was bekannt ist, eben sicher zu fühlen und das alles aufzugeben und komplett von Null anzufangen und alleine zu sein und hilflos zu sein und passiv zu sein und kein Geld zu haben und eine Sprache vielleicht auch nicht zu verstehen, in einem komplett anderen Umfeld. Je älter du wirst, desto schwieriger wird es.
Vielen, vielen Dank, Rebecca. Das ist wirklich alles unfassbar. Danke, dass du bei uns warst.
Danke euch, dass ihr diese Folge macht und somit auch helft, auf das Thema aufmerksam zu machen.
Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew berichtet seit mehreren Jahren über den Krieg in der Ukraine. Die Berichte von ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen findet ihr immer aktuell auf tagesschau.de. Und morgen geht es bei FKM um Missstände in deutschen Reha-Kliniken und um die Frage, ob dort die Interessen von Finanzinvestoren über der Gesundheit der Patienten stehen. FKM findet ihr jeden Morgen in ARD Sounds. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jonas Teichmann, Emilian Grimm, Hanna Brünjes und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Und wenn ihr noch mehr zum Ukraine-Krieg erfahren wollt, dann haben wir jetzt noch einen Hörtipp für euch. Bei Streitkräfte und Strategien sprechen die Hosts darüber mit ARD-Reportern in der Ukraine und in den Ländern, die sich zunehmend bedroht fühlen. Wie lange hält der Frieden an der russischen Grenze und wo ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen? Antworten geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Hört da doch gerne mal rein, zum Beispiel in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link bekommt ihr in den Shownotes.